Wir wissen, Gott ist gut, das wissen wir, und wir sind mit ihm auf der Spur und auf dem Weg. Und wenn wir an eine Wegkreuzung kommen oder an eine Gabelung, dann fragen wir ja oft, Herr, in welche Richtung sollen wir weitergehen? Soll ich nach links gehen? Soll ich nach rechts gehen? Was ist die richtige Entscheidung? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich dann bete drum und Herr, zeig du mir, wo du willst, dass ich lang gehe, ob ich jetzt das mache oder das mache. Manchmal habe ich den Eindruck irgendwie, Gott hört gar nicht und er reagiert gar nicht. Und ich stehe irgendwie da und ich will mit ihm gehen, ich muss eine Entscheidung treffen, aber er redet nicht und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, ob ich mit der Erfahrung allein bin. Darf ich mal sehen, wem ging es auch schon mal so? Oh ja, das beruhigt mich. Das beruhigt mich wirklich. Weil manchmal ist es ja wirklich schwierig zu hören und zu sehen, was will Gott und was ist der richtige Weg. Ich kann mich erinnern, als Renate und ich frisch verheiratet waren, wir waren auf der Bibelschule in Walzenhausen gewesen, haben dort mit Gospel News angefangen. Und dann hat man in der Zeit dort eine neue Bibelschule in Kirchberg an der Jagst in Deutschland gegründet und hat uns gefragt, ob wir als Lehrer und Mitarbeiter dort an die Bibelschule in Deutschland gehen würden. Und andere wollten uns aber in Walzenhausen haben. Und Renate und ich, wir haben immer wieder hin und her überlegt, was ist jetzt richtig? Soll man nach Deutschland gehen oder soll man in Walzenhausen bleiben? Und wir haben Gott gefragt und jetzt red du etwas. Und er hat einfach nichts gesagt. So hatten wir den Eindruck. Wir haben nichts gehört. Wir mussten aber entscheiden. Und wir haben uns da nicht anders zu helfen gewusst, als dass wir gesagt haben, also wenn Sie in Deutschland eine Wohnung für uns finden, dann gehen wir nach Deutschland. Und als wir dann wieder mit den Gremien da zusammengesessen sind und so, dann hat es geheißen eben hier nach Deutschland und so, aber wir haben noch keine Wohnung für euch. Dann haben Renate und ich gesagt, nein, wir bleiben in der Schweiz. Wir schaffen doch hier auf der Bibelschule Walzenhausen weiter. Waren wir froh, wir haben eine Entscheidung getroffen und es ist irgendwie klar gewesen. Am nächsten Morgen kam einer von den Herren auf uns nachher noch zu und hat gemeint, ja, wir haben eigentlich schon eine Wohnung gehabt, aber wir wollten euch das an dem Abend nur nicht sagen. Und Renate und ich haben gedacht, oh nein, du, jetzt haben wir wieder so ein Buff irgendwie und jetzt wie weiter und was ist jetzt richtig und was nicht. Und wir haben uns nachher schon auch gedacht, das ist vielleicht der Durcheinanderbringer, der Teufel, der einfach versucht, uns irgendwie ins Stolpern zu bringen und der durcheinander bringt. Und wir haben dann eine Entscheidung getroffen und sind dann auch zu der gestanden. Aber oft ist es ja so, dass wir einfach sein Reden nicht hören. Und wie gehen wir dann weiter und wie treffen wir dann die Entscheidung? Mit den Jahren wird man etwas weiser, man lernt dazu. Und ich möchte euch jetzt etwas vorlesen, das Adrian Plass, das ist ein englischer Autor, in einem seiner neueren Bücher geschrieben hat, genau zu diesem Thema. Er schreibt, letzten Endes ist es Gott, der entscheidet, wann wir konkrete Führung brauchen und es liegt an ihm, sie uns in diesem Moment zur Verfügung zu stellen. In der Zwischenzeit müssen wir unsere Arbeit tun. Bleiben Sie im Gebet nah bei Gott. Treffen Sie gute und vernünftige Entscheidungen und bitten Sie darum, dass der Heilige Geist Sie aufhalten möge, wenn Sie einen falschen Abzweig nehmen. Packen Sie es an, übernehmen Sie Verantwortung. Es gibt zu viele Menschen, die gar nichts tun, nur weil das, in Anführungsstrichen, göttliche Orakel nicht gesprochen hat. Es ist besser, eine Sache ohne besondere Führung treu durchzuziehen, als sich von irgendwelchen geistigen und emotionalen Nebelschwaden ablenken zu lassen, die keinerlei geistliche Authentizität haben. Heute glaube ich, das ist ein weiser Rat, den er gegeben hat. Ich glaube, dass Gott uns Verantwortung und auch Freiheit, weil er uns liebt, in unsere Hand gelegt hat. Und wir dürfen, ja, wir müssen an vielen Stellen selber entscheiden, welchen Weg wir einschlagen wollen. Also du darfst und du musst entscheiden, welche Frau du heiraten willst. Und es gibt nicht nur die eine richtige, sonst käme das ganze System durcheinander, wenn da einer einen Fehler macht irgendwie. Also du darfst selber, du musst selber entscheiden, wen du heiraten willst. Du darfst entscheiden, welchen Beruf du ergreifen willst, was dir Spaß macht, was dir Freude macht, wo du gerne am Ball mit bist. Das darfst du entscheiden. Wie viele Kinder ihr als Familie haben wollt, ihr dürft und ihr müsst das entscheiden. Und wenn ihr nicht entscheidet, dann entscheidet vielleicht noch etwas anderes, der Zufall mit. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott dich an einer Kreuzung nicht einfach in die falsche Richtung laufen lässt, quasi dich ins offene Messer laufen lässt, obwohl er weiß, es ist verkehrt, er lässt dich einfach laufen. Sondern ich glaube, dass er der gute Hirte ist, wie er in der Bibel beschrieben ist, und dass er weiß, was wir brauchen. Und vielleicht brauchen manche Schafe so mit dem Stock einfach ein bisschen Richtungsweisung, damit sie checken, wo es lang geht. Vielleicht muss man manchmal den Hund losschicken, damit das Schaf checkt, wo es lang geht. Aber wenn das Schaf auf der richtigen Spur ist, dann ist es auf der richtigen Spur. Dann passiert nichts. Und ich glaube, dass er als guter Hirte weiß, wo wir lang gehen sollen. Vielleicht hilft dir auch die Vorstellung, dass du dir immer wieder überlegst, in solchen Situationen, wenn du entscheiden musst, was würde Gott gefallen? Also wenn du dir überlegst, woran hätte er Freude, wenn ich jetzt das machen würde oder das machen würde? Wenn du nah an seinem Herzen bist. Ich glaube auch, dass das helfen wird, in solchen Situationen, wenn man vielleicht nicht sicher ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Um gute Entscheidungen zu treffen, ist immer hilfreich natürlich, wenn Gott, und das ist schön, wenn Gott in Situationen direkt reinredet. Und deshalb möchte ich jetzt, um Hilfe zu geben, wie wir noch besser auf ihn hören können, damit wir nachher gute Entscheidungen treffen, euch 5 Hilfen jetzt nennen im Folgenden. Könntest du mir die Folie geben? 5 Hilfen zum besseren Hören. Erstens, bitte ihn zu reden. Das klingt jetzt völlig profan, bitte ihn zu reden. Aber im Jakobus 4, Vers 2 heißt ebenso einfach, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also du kannst ganz einfach bitten, dass er zu dir redet. Und ich weiß, um jemanden zu bitten, dass er hilft, braucht es ein gewisses Maß an Demut. Ich muss mich unterstellen, ich muss sagen, ich schaff's nicht alleine, ich bitte dich, hilf du mir. Und ich glaube, dass Demut an der Stelle wirklich weiterhilft. Ein stolzer Mensch, der schaut von oben nach unten und der merkt nicht, was über ihm passiert. Aber ein Demütiger schon. In 1. Petrus 5, Vers 5 heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen, denen gibt er Gnade. Also dieses Bitten, hilf mir, hat etwas mit Demut zu tun. Zum Thema Demut noch ein kleiner Videoclip.
George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump sind gestorben, stehen vor Gott. Gott fragt Bush, woran glaubst du? Bush sagt, ich glaube an den freien Handel, an ein starkes Amerika und an die Nation. Gott sagt, schön, komm zu meiner Rechten. Fragt Obama, an was glaubst du? Obama sagt, ich glaube an die Demokratie, an die Hilfe für die Armen und an den Weltfrieden. Gott sagt, wunderbar, du sitzt zu meiner Linken. Dann fragt der Trump, was glaubst du? Trump sagt, ich glaube, du sitzt auf meinem Stuhl.
So viel zum Thema Demut. Die zweite Hilfe, die ich euch mitgeben möchte, ist, genieße Gottes Gegenwart. Ich glaube, dass Gott zu Menschen spricht, die ihn auch hören wollen, die gern zu ihm kommen und die seine Gegenwart genießen. Also wenn du einen Abschnitt in der Bibel liest, dann komm zu Gott und sag, hier bin ich jetzt. Ich will auf dich hören. Red du jetzt. Vielleicht hast du einen Stuhl im Wohnzimmer, wo du sagen kannst, das ist so mein Sessel, da setze ich mich hin und da genieße ich ganz bewusst die Gegenwart Gottes. Vielleicht nimmst du dir eine Stunde im Büro Zeit, schließt das Büro ab und sagst, jetzt Gott, jetzt bin ich da und jetzt will ich auf dich hören. Oder du bist im Zug und schreibst Tagebuch. Im Zug ist er mittlerweile sehr leise, weil jeder seine Ohrhörer drin hat. Dann kannst du Tagebuch schreiben. Oder du gehst in einen Kaffee irgendwo ins Eck und nimmst dir dort eine Zeit, wo du Gegenwart Gottes richtig genießt. Ich glaube, dass Menschen, die beständig auf die Gegenwart Gottes genießen, dass die auch ständig Gott hören, wenn er zu ihnen spricht. Ich habe da die Verklärung, die im Neuen Testament berichtet ist, wie die Jünger mit Jesus auf dem Berg waren und Gott begegnet sind, noch so vor Augen. Und die Jünger, die sagen, oh, du, hier ist super, hier ist toll, hier lass uns Hütten bauen, hier lass uns bleiben. Das ist so schön, das tut so gut. Das finde ich ist so ein schönes Bild dafür. Genieß die Gegenwart Gottes. Vielleicht hilft dir auch das andere Bild. Jesus sitzt auf einer Parkbank und du darfst hingehen, du darfst Platz nehmen neben Jesus und du darfst mit ihm reden, du darfst Zeit mit ihm verbringen, du darfst die Gegenwart mit ihm genießen. Die dritte Hilfe, nimm dir Zeiten der Ruhe. Heute ist man so zugedröhnt von Einflüssen, von Inputs, dass man ja kaum noch damit fertig wird, das alles zu genießen und zu sortieren. Das Umfeld ist so laut, dass es, glaube ich, wichtig ist, dass wir uns immer wieder auch Zeiten der Ruhe nehmen, wo wir zurückschalten, einen Gang, wo wir ganz bewusst ruhig werden. Jesus nahm sich immer wieder Zeiten der Ruhe. Da lesen wir am Morgen, er ging auf einen Berg und hatte Ruhe. Oder an einem anderen Punkt hat er die Jünger schon mal vorausgeschickt und er ist noch in die Ruhe gegangen, weil er wusste, dass das wichtig ist. Die Woche hat mir jemand wieder ein Mail geschrieben über Gottes Stimme hören und so und die Person hat auch davon berichtet, dass für sie die Ruhe so wichtig ist und hat mir dabei noch einen Psalmvers geschrieben und den finde ich, der passt wie das Tüpfelchen aufs I. Da heißt es, sei stille dem Herrn und warte auf ihn, der wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Also die Aufforderung, sei stille dem Herrn. Und sogar noch mehr, warte auf ihn. Also in dieser Stille brauchst du manchmal auch Geduld. Und die Verheißung, die dann da folgt, die ist ja so großartig, dass man es fast nicht zu glauben wagt, was uns Gott dort an der Stelle anbietet. Ich bin überzeugt davon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du Gott hörst, größer wird, wenn du dir Zeiten der Ruhe nimmst. Aus dem Grund habe ich mir in diesem Jahr zum ersten Mal eine stille Woche genommen. Und bin mit dem Wohnmobil auf einen Stellplatz in Hüfingen und habe dort einfach mir eine Woche Zeit genommen, um Ruhe und eine Zeit der Stille mir zu nehmen. Und die Gemeindeleitung hat mir dann schon gesagt, gell, Uwe, muss schon aber berichten, was da alles war und was Gott sagt und so. Und ich selber hatte natürlich auch einen Anspruch, jetzt Gott, jetzt muss ich reden, gell, jetzt bin ich da. Und dann bin spazieren gegangen und habe gebetet und Fürbitte und alles und gemacht und getan irgendwie und eins der wenigen Sachen, die ich gehört habe, die Gott gesagt hat, war, Uwe, jetzt halt einfach mal die Klappe. Ja, das hatte ich wirklich so einen Eindruck, so bis jetzt einfach mal ruhig. Weil ich nur am Reden und am Machen und am Tun und jetzt red und was soll ich und was willst du und so. Und ich musste wirklich da einen Gang zurückschalten und sagen, ja, die Natur ist fantastisch. Ich bin jetzt einfach bei dir, wenn du willst, dann sage ich jetzt nicht mehr. Und ich genieße einfach die Zeit mit dir. Wir waren mit dem Wohnmobil in Schweden unterwegs in den Ferien und da haben wir immer wieder an solchen Stellen gestanden. Das sind so kleine Seen, da hat es Badeplätze im Wald irgendwie drumherum. Das erlebst du hier kaum, da ist einfach nur still. Da war wirklich nichts. Vogelgezwitscher noch so ein bisschen, aber sonst wirklich nichts. Also die Stille, die war richtig ungewohnt für uns, dass es ein Umfeld gibt, wo so still ist. Vielleicht noch die Musiker unter euch, ein anderer Vergleich, wenn wir im Studio früher waren und dort eine CD aufgenommen haben, den ganzen Tag geschafft haben, dann hat man immer sehr genau hingehört und beim genau Hinhören hat man immer noch ein wenig lauter gemacht und so. Man hat dann gemerkt, so mit den Stunden ist der Regler ganz oben und du musst wieder im Lauf vom Tag sagen, komm, jetzt schieben wir mal den Hauptregler wieder runter. Und dann schaffen wir wieder weiter, weil man sonst einfach sonst dröhnen die Ohren, weil man immer unmerklich lauter wird. Dieses Runterziehen vom Regler, dieses ruhiger werden, dieses wieder genau und sensibel hinhören können, das ist mit Sicherheit auch eine Hilfe, dass wir Gottes Reden besser hören können. Viertens, klingt vielleicht ein wenig exotisch, aber bring dein Leben in Ordnung. Damit meine ich das, wenn du auf Gottes Reden hören willst, aber sagst selber, ich lebe, wie ich will, ich mach, was ich will und was du sagst, ist mir wurscht und so. Also dann kann ich nicht erwarten, dass Gott zu mir redet und ich es hören kann, wenn ich selber bewusst dagegen handle. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch unser Leben in Ordnung bringen, um freie Bahn zu schaffen, weil Jesus uns verheißt, er vergibt uns und wir können alles wegschaffen, was im Weg ist, damit er besser hören kann, damit er besser von mir gehört werden kann, so meine ich es. Vielleicht hilft das Bild vom Heißluftballon. Wenn du beim Heißluftballon Ballast abwirfst, dann steigt der Heißluftballon nach oben. Wenn du Schuld, wenn du Last abwirfst, dann hebt sich der nach oben. Viertens, vertrau ihm. Vertrau ihm wie ein kleines Kind. Jesus fordert uns direkt dazu auf. Er sagt in Markus 10, Vers 15, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, der wird nicht hineinkommen. Also so vertrauen wie ein Kind, das können wir in unserem Alter fast nicht mehr. Also wenn unsere kleine Enkelin, die Nela, zu Gast ist bei uns am Mittagessen, dann gibt es meistens noch einen Nachtisch. Und der Nachtisch, das ist immer für sie das Wichtigste, weil da ist meistens ein Eis. Und da ist sie immer ganz heiß drauf, wenn es dann ein Eis gibt. Aber das Eis ist in der Kühltruhe im Keller. Und der Keller, das ist für ein kleines Kind immer blöd. Irgendwie, kennt ihr vielleicht auch von früher, gell? Allein in den Keller gehen, das ist ganz doof. Aber wenn Renate als Oma sie an die Hand nimmt oder ich als Opa mit ihr in den Keller gehe, dann hat sie keine Angst. Und dann können wir miteinander das Eis holen und sie kann miteinander das Eis genießen. Ich glaube, dass gerade auch für uns die Momente, in denen wir vielleicht ängstlich sind, in denen wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht, wo wir an unser Limit stoßen, wo wir vielleicht keine Erklärung mehr haben, ich glaube, dass es da besonders wichtig ist, dass wir wie ein kleines Kind, das meint dieses Bild, glaube ich auch, an der Hand vom Vater gehen, in diesem festen Vertrauen, dass er uns hält. Und ich finde das wunderbar, wenn wir so einfach mit ihm vorangehen können. Aber so einfach ist das oftmals gar nicht, als Kind einfach so vertrauensvoll zu gehen. Ich möchte euch kurz mitnehmen in ein kleines Erlebnis von uns, als wir in Ferien unterwegs waren. Und zwar sind wir mit dem Wohnmobil auf einer Raststätte gestanden und haben gemerkt, oh, hinten ist Wasser aus dem Wassertank ausgelaufen, der ganze Kofferraum voll mit Wasser irgendwie. Haben wir erstmal alles ausgeräumt, geflickt gemacht, trockengelegt und so und sind dann weitergefahren. Wir sind keine 10 Kilometer weitergefahren, vielleicht kann ich gerade den kleinen Film zeigen. Da ist das Auto einfach stehen geblieben, kein Gas mehr angenommen und wir sind rechts rausgefahren. Und da ging gar nicht mehr. Und dann was machen irgendwie, wir haben kein ADAC, wir haben keinen Schutzbrief, weil das Ding ist zu schwer dafür. Und haben rumtelefoniert und gemacht und getan und irgendwann kam dann ein Servicetechniker, das Ersatzteil hat 5 Euro gekostet. Und das Ding dann geflickt und dann sind wir weitergefahren. 2 Tage später ist dann der Lüfter im WC ausgestiegen und der Lüfter im WC, wenn der nicht mehr läuft im Wohnmobil, ist nicht so angenehm. Das ist nicht dramatisch, aber es ist unangenehm. Wir haben dann Ersatzteil gesucht, haben keins gefunden, haben dann einen Computerlüfter irgendwo auftreiben können, haben als Ersatz einen Computerlüfter eingebaut und es hat funktioniert. Das ist gut gewesen. 2 Tage später merke ich auf der Autobahn vor Göteborg, oh, jetzt zieht das Auto nach rechts. Ich gucke in den Spiegel und hinten raus. Schon und dann ist das rechte hintere Rad geplatzt. Und so sah das dann ungefähr aus. Havarie, das heißt das auf Schwedisch. Und die haben dann die halbe Autobahn gesperrt für uns. Freitagabend vor Göteborg, perfekter Zeitpunkt. Und wir haben wieder unsere Warnwesten angezogen und haben gesagt, oh Mann, du, jetzt lassen wir jetzt wieder. Und dann hin und her, wir haben das Ersatzrad, das ist so schwer bei dem Auto, wir haben das nicht runtergekriegt und gewechselt gekriegt. Dann kam so ein Truck dann als Hilfe der hat uns dann geholfen, den Reifen zu wechseln. Im nächsten Bild seht ihr, wie der Dinger nachher ausgesehen hat. Also das ist wirklich nicht schön gewesen. Und als wir dann nachts irgendwann auf den Stellplatz gefahren sind, am nächsten, wir haben, also Renate und ich, wir haben uns nur noch gefragt, hey, was soll das? Also jetzt sind wir in Ferien und jetzt ist eins ums andere. Ich hatte noch nie eine Warnweste an früher. Jetzt wird das mein bevorzugtes Kleidungsstück da irgendwie. Also das ist wirklich mühsam. Und wir haben uns überlegt, was will der Herr uns sagen? Was sollen wir daraus lernen irgendwie? Und wir haben nicht gewusst, was der Herr sagen will. Gut, vielleicht, ihr habt euch mit diesem Riesenteil übernommen, wenn ihr nicht damit umgehen könnt. Oder vielleicht sagt der Herr, du Uwe, musst halt ein paar Schrauberkurse machen, damit du da besser mit den Dingen zu Schlag kommst oder was auch immer. Wir konnten keinen klaren Grund ausmachen. Außer den, das ist uns nachher bewusst geworden an dem Platz, an dem wir standen, wir dürfen Gott vertrauen wie ein Kind an seiner Hand. Wir wissen nicht wieso, keine Ahnung, aber wir müssen vertrauen. Wenn ich als Pastor zu anderen gehe und sage, in einer Situation, weißt du, du musst jetzt Gott einfach vertrauen, das ist jetzt, er hat dich an der Hand und so, das ist immer einfach, in Anführungsstrichen. Aber wenn du selber irgendwie drinsteckst und du siehst es nicht mehr, es ist gar nicht so einfach, Gott zu vertrauen, einfach wie ein kleines Kind, dran festhalten. Er macht's gut. Und ich glaube, dass das auch uns mithelfen wird. Dass wir Gott besser hören, wenn wir ihm fest vertrauen, wie ein kleines Kind. Also, wenn wir Gott hören, hoffentlich besser hören jetzt, auch nach den Hilfen, dann möchte ich euch jetzt 5 Filter nennen, die mithelfen sollen, wie wir das, was wir hören, auch beurteilen. Ist das von Gott oder kommt das irgendwo anders her und so? Also ich glaube, man kann auch diese inneren Stimmen falsch verstehen. Manchmal, glaube ich, steht man auch in der Gefahr, Dinge zu hören, die man einfach nur selber will. Also ich weiß, auf der Bibelschule in Walzenhausen, wenn es zur Absolvierung ging, da kam ein junger Mann auf eine hübsche junge Dame dazu und hat gemeint, der Heilige Geist hat mir gezeigt, du wirst meine Frau. Ja, voll. Ja, die waren auf der Bibelschule, weißt du, das war so die Ober. Und dann 2 Tage später kamen 2 andere zu der Frau und haben gesagt, du, der Heilige Geist hat mir gesagt, du sollst meine Frau werden. Und jetzt musst du dir vorstellen, 3 Männer wissen vom Heiligen Geist, du wirst meine Frau. Ja, wie Gott das jetzt, gell? Ich glaube, ich darf gar nicht so laut lachen, gell? Ich glaube, wir stehen da manchmal ich stehe da manchmal auch in der Gefahr, dass eigene Wünsche oftmals vielleicht als der Willen Gottes interpretiert werden. Deshalb Jack Deer, der das Buch geschrieben hat, überrascht von der Stimme Gottes. Ihr findet dieses Buch auf unserer Website verlinkt. Er schreibt davon, dass es 4 Stimmen in uns gibt. Einmal die Stimme Gottes, die Stimme unserer Gefühle, die Stimme des Teufels, des Durcheinanderbringers und die Stimme unserer Prägungen, also Umstände, Familie, Freunde und so weiter. Aber jetzt ist schwierig eben, wie kriege ich das jetzt raus? Was ist es denn jetzt wirklich, was ich gehört habe? Und in diesem Überprüfen, da ist mir die junge Gemeinde in Apostelgeschichte ein gutes Vorbild. Ich möchte euch da ihr Vorgehen gerade vorlesen. Da heißt es, als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Also die haben vom Heiligen Geist gehört, das wurde ja im Nachhinein dann aufgeschrieben, sie haben gehört vom Heiligen Geist, aber sie haben sich Zeit genommen, da steht danach, sie fasteten und beteten und dann haben sie sie ausgeschickt. Also auch nach diesem Reden haben sie überprüft, gefastet, gebetet. Ist das richtig? Ist das vom Herrn? Ist das der richtige Schritt? Und ich rate euch, wenn ihr meint, etwas gehört zu haben, lasst das durch diese 5 Filter laufen. Der erste Filter ist die Eingebung wirklich von Gott? Frag Gott gerade direkt, Gott, bist du das, der da redet? Wir kennen ja bestimmte Charaktereigenschaften von ihm durch sein Wort. Und das führt ganz schnell zum zweiten Filter, ist die Eingebung biblisch? Also finden wir das auch in der Bibel? Handelt Gott so? Handelt das fleischgewordene Wort Gottes so, Jesus, handelt der so? Und ich glaube, dass wenn du das, was du gehört hast, mit der Bibel vergleichst, daraus filtern kannst, passt das oder passt das nicht? Zum Beispiel, wenn irgendjemand sagt, der Heilige Geist hat mir gesagt, hey, genieß dein Leben und nimm mit, was du kannst. Und wenn da tolle Frauen sind, mach dir keine Gedanken und so, genieß es einfach. Deckt sich das mit der Bibel? Findest du das in der Bibel irgendwo? Oder jemand sagt im letzten Schuljahr, der Herr hat mir gezeigt, Schule abbrechen, allein in die Mission. Findest du so etwas in der Bibel? Ich soll mein Konto überziehen und damit Gutes tun. Findest du das in der Bibel? Gut, da findest du kein Konto, aber da findest du Umgang mit dem Geld und mit Verantwortung. Oder den Job kündigen, obwohl ich 4 Kinder habe, der einzige Verdiener bin. Ist das wirklich dran? Findest du das irgendwo in der Bibel? Ich glaube, dass die Bibel uns hilft, Gehörtes zu filtern und zu sortieren. Drittens ist die Eingebung klug und weise. Also ich glaube, Gott hat uns nicht umsonst gesunden Menschenverstand gegeben, sondern wir dürfen den auch einsetzen und fragen, ist es klug, ist es weise? In Matthäus 10, Vers 16 sagt Jesus, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Also seid klug. Seid weise in dem, was ihr entscheidet. Im Alten Testament haben wir ein ganzes Buch der Sprüche und da sind sehr viele weise Hilfen für den Alltag mit enthalten, die uns helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Ist es weise, wenn der Makler zu dir sagt, gut, das Haus kostet so und so viel, das ist jetzt 50.000 über ihrem Budget, aber warten Sie nicht zu lang, denn morgen habe ich den nächsten Termin und dann ist das Haus bestimmt weg. Ist es weise, sich unter Druck zu entscheiden? Ist es weise zu heiraten, wenn du die Partnerin 3 Wochen kennst und du bist aber der Überzeugung, hey, das ist die Hammerfrau und das ist sie unbedingt und ich weiß das? Und ist es weise, in dieser Gefühlsbegeisterung gerade Nägel mit Köpfen zu machen? Ist es weise, Lottoscheine zu kaufen und zu sagen, ja, den 10. spende ich schon noch und so? Also ich glaube, da gibt uns die Weisheitsliteratur auch in der Bibel Hilfen dazu. Viertens, entspricht die Eingebung deinem Wesen. Frag dich, Gott hat mich bis jetzt geführt, passt das, wie er mich jetzt weiterführt in diesen Weg? Passt das zu meinen Begabungen? Passt das zu dem, was ich bis jetzt erlebt habe? Ich glaube, dass Gott auch 180-Grad-Wenden einläuten kann und dass er auch etwas Krasses zeigen kann, wo du aus dem, was du bisher getan hast, gerade 180 Grad umkehrst. Aber ich glaube, dass es dann, solltest du dir wirklich sehr, sehr sicher sein, dass das auch wirklich Gott ist. Wenn es einfach im Normalen passiert, würde ich dir raten, frag, passt es zu dir auch in deinem Wesen? Und fünftens, was halten erfahrene Christen davon? Finde ich auch immer sehr gut. Geh zu jemand oder zu mehreren Personen hin, schildere ihnen, was du gehört hast und frag sie einfach, was hältst du davon? Glaubst du, das ist der Wille des Herrn, dass er zu mir gesprochen hat? Und bitte, such dir nicht die Leute aus, die du fragst, wo du eh schon weißt, was sie sagen oder wo du eh weißt, sie bestätigen einfach alles, was du willst, sondern such dir diese Personen, die du fragst, auch wirklich weise aus. Ich möchte euch jetzt gerade dazu einen Spruch aus dieser Weisheitsliteratur vorlesen. Da heißt es, wo es an weiser Führung mangelt, fehlt, kommt ein Volk zu Fall. Wo aber viele Ratgeber sind, da geht es ihm gut. Also frag andere Ratgeber. Also nicht umsonst haben wir bei uns in der Gemeinde ein ganzes Team als Gemeindeleitung. Und da haben wir ganz unterschiedliche Personen, damit eben nicht alle gleich ticken. Wir haben eine Oma da mit drin, wir haben einen Opa da mit drin, das bin ich. Und dann haben wir einen jungen, visionären Mann mit drin, wir haben eine junge Mutter mit drin. Also ganz unterschiedlich zusammengesetzt, damit wir unterschiedlich reflektieren können und wirklich prüfen können, ist das, was wir entscheiden, wirklich das, was auch der Herr möchte. Ich finde, ein Resonanzraum von einer Gitarre, so wie der Reto jetzt die Gitarre benutzt hat, ist ein gutes Beispiel dafür. Normal spielt der Reto immer E-Gitarre. Und wenn eine E-Gitarre nicht an einen Verstärker angeschlossen ist, dann hört man fast nichts von dem Ton, das er spielt. Aber wenn ein Resonanzraum da ist, so wie jetzt hier bei der Akustikgitarre, da ist der ganze Holzkorpus mit dabei und der ganze Holzkorpus schwingt mit und du hörst jetzt auch ohne Verstärker den Ton. Ich glaube, dass der Rat von Geschwistern, von Menschen, die als Team zusammensitzen und miteinander überlegen, ist das Gottes Wille, das ist wie so ein Resonanzraum. Da ist einfach mehr Gelegenheit, dass die Töne widerhallen können und dass man besser und deutlicher hört, was dort drauf gerade gespielt wird. Vielleicht helfen dir diese 5 Filter, das, was du hörst, ein Stück weit zu sortieren und rauszukriegen, was will Gott. Ich möchte Mut machen zum Schluss. Fang einfach damit an. Sag Gott einfach, ich will auf deine Stimme hören. Ich glaube, man kann das vergleichen wie mit einer Sprache, die man lernt. Ich bin sprachlich völlig unbegabt. Ich kann nur ein bruchstückhaft Englisch. Aber wenn ich irgendwie in Amerika, in England bin, ich verstehe am Anfang nicht viel. Aber ich reihe mir das dann irgendwie zusammen und mit der Zeit finde ich mich dann schon zurecht und komme ich dann mehr oder weniger klar damit. Aber es braucht Übung. Ich bin nicht gewohnt, in der Sprache zu reden, aber wenn ich ein bisschen übe und das öfters mal mache, dann komme ich da rein und dann verstehe ich die Sprache. Ich glaube, dass das mit dem Hören auf Gott ähnlich ist, dass wir einfach üben müssen, trainieren und lernen, die Sprache dann auch zu hören. Und ich möchte dir Mut machen zum Schluss, mach's wie Samuel in der Geschichte von ihm und Eli, dem alten Priester. In der ersten Predigt hatte ich das als Beispiel verwendet, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Samuel hat 2 falsch gehört, er hat irgendwie nicht realisiert, dass das Gott ist. Und beim 3. Mal hat er gesagt, sprich, dein Diener hört. Also diese Bereitschaft, ich will, dass du redest, sprich, und dein Diener hört. Ich bin bereit zu hören. Ich will auf dich hören. Du bist mir wichtig. Dazu möchte ich dir Mut machen. Ich bete noch. Gott, Vater im Himmel, ich bin so froh, dass du auf Beziehungen setzt, dass du Beziehungen mit uns pflegst, dass du mit uns redest, dass du auf uns hörst, dass du uns korrigierst, dass du uns ermutigst. Und das ist so wunderbar, mit dir so zusammen leben zu dürfen. Und Herr Jesus, du siehst, dass wir gerne auf deiner Spur sind, dass wir leben wollen, so wie du es möchtest. Und ich bitte dich, dass du zu jedem von uns heute Morgen in der Art sprichst, wie er oder sie es nötig hat. Dass wir wirklich dich gut verstehen, hören und klar begreifen, was du uns sagen willst. Wir schätzen dich, wir freuen uns auf dein Reden und wir danken dir für dein Nahesein jetzt. Amen.